Radiokolleg. Präsentiert von Heinz Janisch.
Herzlich willkommen. 71% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Und man kann nicht sagen, dass wir damit gut umgehen. Vergiftung, Versauerung, Kloake, Abbaugebiet. Der blaue Planet erlebt sein blaues Wunder mit uns. Die Vereinten Nationen haben mit dem 1. Jänner dieses Jahres das Jahrzehnt der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Patient Ozean, mehr darüber diese Woche bei uns im Radiokolleg. Wissen für alle, das ist seit langem der innere Antriebsmotor, der auch das Radiokolleg antreibt. Und da bemühen wir uns durchaus auch um Nachhaltigkeit. Unter oe1.of.at/lexika liegen einige offene Lexika zum Nachhören bereit, vom ABC der Finanzwelt über die faszinierende Welt der Pflanzen bis hin zum Lexikon der österreichischen Popmusik. Wissen zum Nachhören. Über spannende Projekte der Wissensvermittlung reden wir auch diese Woche, so zum Beispiel über Wikipedia, einer Online-Enzyklopädie, die vor 20 Jahren gegründet wurde. Die Musikviertelstunde sorgt für ein wohliges Schrummen und Grummeln im Bauch, da er klingt ein echter Tieftöner. Wir erzählen die Geschichte des elektrischen Basses. Beginnen wir mit dem schönsten Geräusch der Welt, mit dem Meeresrauschen. Die Ozeane prägen den Globus, sie sind auch dafür verantwortlich, dass die Erde belebt wurde. In der Weite und Unendlichkeit der Meere liegt aber auch ein Stück Unwissenheit und die will langsam abgebaut werden. Deswegen haben die Vereinten Nationen die Jahre 2021 bis 2030 zur Forschung über die Nachhaltigkeit der Ozeane ausgerufen. Eine Dekade lang wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit untersuchen, was das Meer ausmacht. Patient Ozean. Ilse Huber über die Entstehung der Ozeane und über ihren gegenwärtigen Zustand.
Weit, groß, unendlich. Stets wiederkehrend, seit Ewigkeiten. Wie Atemzüge brechen die Wellen der Ozeane. Zum tiefen Luft holen.
Wenn der Ozean stirbt, stirbt der Mensch. Jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer.
Christian Redl weiß, wovon er spricht. Als Freitaucher holt er erst einmal tief Luft, bevor er mit angehaltenem Atem in die Tiefe abtaucht. Er hat gelernt, sich minutenlang unter der Wasseroberfläche aufzuhalten und hat darin seine Leidenschaft entdeckt. Apnoe-Taucher. 11 Weltrekorde hat er seit seinem 27. Lebensjahr aufgestellt. Doch der Sport ist es nicht allein, der ihn fasziniert.
Der große Vorteil dabei ist, man kommt einfach viel, viel näher an die Unterwasserlebewesen, weil man ja wie ein Fisch unter Wasser ist. Das heißt, man atmet ja nicht, man macht keine Luftblasen, man macht keine Geräusche. Und dadurch akzeptieren einem die Lebewesen, ob das jetzt Haie, Wale oder Delfine sind, eigentlich viel, viel mehr aus wie Gleichgesinnten. Und deswegen kommt man da viel mehr in Interaktionen mit diesen Lebewesen. Und das ist eigentlich das Faszinierende an dem Sport. Unter der Wasseroberfläche gibt es nur immer zig Prozente, die noch nicht erforscht sind, entdeckt worden sind und das hat mich immer angetrieben und deswegen bin ich lieber unter Wasser als über Wasser.
Die Weite, die Tiefe und der Schatz des Ozeans machen den Weltrekordhalter, Stuntman und Schauspieler zum Meeresschützer. Seit dem Jahr 2020 treibt Christian Redl sein Projekt Seven Oceans for the Love of the Oceans voran. Rettung statt Zerstörung der Unterwasserwelt lautet sein Motto. Dafür dreht er Dokumentationen und bringt Bilder aus den Tiefen der Meere. Bei seinen Tauchgängen ist er hautnah an den Problemen, die dem Ozean zu schaffen machen. Müll, Überfischung, Klimakrise. Derweil sorgen Seetang und mikroskopisch kleine Lebewesen für Sauerstoff im Meer und für mehr als die Hälfte des Sauerstoffs in der Luft für uns Menschen. Doch dieser Atem gerät ins Stocken. Der Ozean? Ein Patient?
Der Ozean ist genau wie der Rest unseres Erdsystems tatsächlich ein Patient, denn auch er ist stark von der Erdüberhitzung betroffen. Und ich glaube, das große Problem ist, dass der Ozean uns so fern ist, also dass wir ihn oft gar nicht mitdenken.
Der 10. Ozean trifft es wahrscheinlich ganz gut.
Na, ich denke, das ist genau richtig. Patient Ozean stimmt in vielerlei Hinsicht.
Durch die Forschung der letzten Jahrzehnte wurde ja durchaus festgestellt, dass einige Dinge im Argen liegen. Aber insgesamt, denke ich, trifft das schon zu, dass wir hier einen Patienten vorliegen haben.
Wir Menschen müssen insgesamt verstehen, egal wo wir wohnen, dass die Ozeane zu uns gehören.
Einhellig stimmen die Meeresforscherinnen und Meeresforscher zu, dass der Zustand der Ozeane im Argen liegt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das große Wasser mag vermeintlich all das zu schlucken, was die Zivilisation loswerden will. Doch dieses Verhalten rächt sich. In letzter Konsequenz werden die Menschen selbst die Patienten dieses Treibens, fasst Antje Poetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts im deutschen Bremerhaven, zusammen.
Ja, wir Menschen, wir sind die großen Veränderer, wir beherrschen Technik und Natur, der Ozean ist unser Patient, wir können ihn heilen. Dann merkt man ganz schnell, wenn man reinschaut, wir sind die Patienten.
Doch bevor es wirklich stürmisch zugeht, begeben wir uns in ruhigeres Gewässer. 70% des Globus ist mit Wasser bedeckt, das hauptsächlich salzig ist. Diese Tatsache lässt den Erdball als blauen Planeten erscheinen. Zumindest vom Weltall aus. Bei genauerem Betrachten erscheint das allerdings als Trugschluss. Doch dazu später. So besitzt die Nordhalbkugel deutlich mehr Landmassen als die Südhalbkugel, wo das Wasser dominiert. Aber wie kam es eigentlich dazu? War der Erdball doch zu Beginn lodernd und heiß?
Ja, es war zuerst einmal ein heißer Klumpen, der dann langsam abkühlte.
Bezieht sich der Meeresbiologe Gerhard Herndl von der Universität Wien auf die Zeit nach dem Urknall von mehr als 14 Milliarden Jahren.
Und die Frage ist, wann kam das Wasser auf die Erde? Und da gibt es neueste Studien, die sind jetzt erst einige Monate alt, dass man bei Meteoriten, die man gefunden hat, Wasserstoff gefunden hat. Und diese Meteoriten sollten etwa 4 Milliarden Jahre alt sein. Das würde heißen, dass es eigentlich Wasser relativ bald auf der Erde gab.
Die Meteoriten schlugen ein. Und dann? Der Paläo-Ozeanograf Martin Frank von GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, geht für seine Antwort zeitlich weit zurück, in die Entstehungsgeschichte unserer Erde.
Also es gibt verschiedene Untersuchungen, die halt versucht haben herauszufinden, ab wann, also die Erde ist ja 4,6 Milliarden Jahre alt etwa, ab wann es kalt genug war an der Erdoberfläche, dass sich sozusagen Wasser überhaupt halten konnte und nicht sofort wieder verdampft ist. Es gibt Isotopenuntersuchungen, die zeigen, am Anfang des Sonnensystems waren da noch viel mehr von diesen Meteoriten unterwegs nach dem Urknall. Und die sind in großer Zahl auf der jungen Erde eingeschlagen und die haben vermutlich das Wasser mitgebracht. Es waren eben Mineralien darauf, die Wasser im Kristall mit enthalten haben. Und dieses Wasser ist dann freigesetzt worden, als diese Meteoriten dann auf der Erde sozusagen aufgeschmolzen worden sind.
Dafür musste die Erdoberfläche aber schon kalt genug sein, damit das Wasser nicht verdampfen konnte. Darüber hinaus dauerte es wiederum seine Zeit, ehe es zu regnen begann, sagt der Experte.
Die Regenfälle kamen ja erst, als dann sozusagen eine Atmosphäre sich entsprechend entwickelt hatte. Die gab es ja am Anfang noch gar nicht so richtig. Die hat sich ja erst im Laufe der Zeit über die Ausgasung entwickelt. Und auch der Sauerstoff in der Atmosphäre, der war am Anfang nicht da. Wenn man fragt, ab wann es denn genug Sauerstoff in der Atmosphäre gegeben hat, damit Organismen, die Sauerstoff veratmen, überleben konnten, dann ist man sich heute eigentlich einig, dass das so ungefähr vor 2 Milliarden Jahren passiert ist.
Auf der jungen Erde herrschten einst unwirtliche Bedingungen. Doch der Sauerstoff schenkte der Erde Lebensqualität. Gerhard Herndl von der Universität Wien nennt die anfänglich sehr kompakten Landmassen, die sich auf der einen Hälfte des Globus konzentrierten.
Dann hat es im Prinzip einmal dauerhaft geregnet, das ist das, was man annimmt. Und so sind dann letztlich die Ozeane entstanden, die sich dann entwickelt und ausgeformt haben. Also von dieser eine Hälfte der Erde nur Wasser, die andere Hälfte nur dieser Superkontinent.
Der Urozean war sicherlich ausgedehnter als das, was wir heute sehen. Also noch mehr als 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt.
Setzt Martin Frank von GEOMAR Kiel fort. Das Land musste erst aus dem Erdmantel herauswachsen.
Und dann ist es halt so, dass immer wieder in so wiederkehrenden Zyklen große Kontinente zusammengebacken wurden, weil eben ein Kontinent auf den anderen draufgeschoben worden ist, bis man eben so einen Superkontinent wie Pangea hatte. Da gab es aber auch vorher in der Erdgeschichte in früheren Stadien größere solche Superkontinente schon. Also die kontinentalen Landmassen im jüngeren Stadium der Erde vor 4 Milliarden Jahren waren sicherlich von der Ausdehnung her sehr, sehr viel kleiner als das, was wir heute sehen.
Die Geologen sprechen etwa vom Urkontinenten Pangea, der im Urozean, dem Panthalassa, eingebettet war.
Dieses Pangea ist dann auseinandergebrochen und deshalb dann auch das Panthalassa, das Urmeer, im Wesentlichen geformt, wo dann daraus letztlich ein Teil des Pazifiks geworden ist und dann die Tethys auf der anderen Seite, wo sich dann auch das Mittelmeer rauskristallisiert hat.
Bis heute liefern Erdbeben und Vulkanausbrüche die Energie für dieses Driften, sagt Gerhard Herndl.
Das war auch die Zeit, wo diese ganzen Südseeinseln zum Beispiel entstanden sind. Und Hawaii ist zum Beispiel ja so entstanden. Das ist im Prinzip, all diese Inseln sind ja vulkanischen Ursprungs, wo sich die oberste Platte verschiebt gegenüber der unteren. Und somit haben wir diese Inselketten, weil dieser langsame Prozess, wo einfach ein Vulkan durchbricht und die Platte schiebt weiter und dann bricht er wieder durch und somit entsteht dann so eine Inselkette, wo die Inseln aufgespannt sind, wie auf einer Perlenschnur.
Wenn Wasser auf Land trifft, ist viel Energie im Spiel. Die Kraft der Wellen und Gezeiten formt die marine wie die terrestrische Landschaft. Gerade unter Wasser bilden sich eindrucksvolle Lebensräume. Christian Redl hat in seinem Freitaucherleben viel erlebt und erkundet.
Das Schönste für mich persönlich ist das Rote Meer. Das Rote Meer ist mehr oder weniger geschlossen. Es gibt ja nur den Suezkanal und auf der anderen Seite dann unten, wo es dann in den Indischen Ozean hineingeht. Und von der Artenvielfalt her, was Korallen betrifft und so weiter, ist das Rote Meer sicher eines der schönsten, weil es dort von der Wassertemperatur her relativ geschützt ist. Das heißt, mit El Niño wie auf den Malediven, wo es dann die Korallenbleiche gibt, das hat man heute im Roten Meer noch nicht erlebt. Und deswegen ist es von der Artenvielfalt her sicher noch eines der besten und schönsten Meere.
Christian Redl spricht vom Phänomen El Niño, übersetzt der kleine Bursch. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine Klimaanomalie, die Mojib Latif in seinem Buch »Die Meere, der Mensch und das Leben« so erklärt.
El Niño tritt rund alle 4 Jahre auf. Er erwärmt den äquatorialen Ost- und Zentralpazifik für mehrere Monate. El Niño-Ereignisse können zu starken Regenfällen in Peru und in Südkalifornien führen, wie auch zu Winterfrösten in Florida.
Das stört die Korallenriffe. Korallen wachsen in warmen Meeren, brauchen aber ein relativ enges Temperaturkorsett. Sprich, das Wasser darf nicht heißer als 29 Grad Celsius sein, sonst sterben sie ab. Ist das Wasser zu warm, bleiben ihre kalkigen Skelette übrig. Korallenbleiche genannt. Der Apnoe-Taucher Christian Redl schwärmt von diesem Spezialökosystem.
Wenn man jetzt bedenkt, dass Korallen eigentlich nur ein paar Prozent der Meeresfläche ausmachen und trotzdem 2/3 aller Lebewesen in Korallen wohnen, kann man sich natürlich dann schon vorstellen, was da sich tummelt an Fischen, an Schildkröten oder sonstigen Dingen. Also da kann man wirklich sehr vieles entdecken.
Doch nach seinen jahrzehntelangen Tauchexpeditionen stellte er fest, dass sich das Leben unter Wasser verschlechtert hat. Er nennt als Beispiel die Adria, jenen Teil des Mittelmeeres, den er seit frühester Jugend gut kennt.
Prinzipiell ist leider das meiste immer negativ. Also wenn ich denke, wie ich vor 30 Jahren in der Adria getaucht bin, was da noch an Fisch und Tintenfisch und sonstigen Lebewesen herumgeschwommen sind im Meer. Und wenn man das zu heute vergleicht, also gerade das Mittelmeer ist ja für mich leer. Also das ist ja leer gefischt. Auf der anderen Seite wieder, wenn man jetzt zum Beispiel ans Rote Meer denkt, vor 30 Jahren sensationell, waren natürlich weniger Touristen unterwegs. Durch den Massentourismus der letzten Jahre hat man natürlich schon auch die Auswirkungen gemerkt. Ja, viele Touristen weil sie es nicht besser wissen oder keine Ahnung, warum sie es tun, aber gehen dann halt mit den Schuhen übers Riffdach und brechen die Korallen ab. Ich meine, diese Korallen wachsen über Millionen von Jahren und werden dann einfach in Sekunden zerstört.
Korallenriffe liegen vor den Küsten. Sie brechen die Wellen und schützen so das dahinterliegende Land. Besonders bei Seebeben, die zu langen Wogen auf der freien Wasserfläche führen, bieten Korallenriffe eine Schutzbarriere. Sobald die Wellen auf das Festland treffen, bauen sie sich zu riesigen Monsterwellen auf. Tsunamis. Intakte Korallenriffe können die Wucht dieser Flutwelle brechen.
Und auch wir Menschen sind von den Korallen abhängig, weil die Korallen beschützen uns natürlich vor Tsunamis und solchen Dingen, Wellen. Ja, also die Korallen sind ja meistens nur in Küstennähe. Küstennähe leben halt 2/3 der Menschen, das vergessen wir halt auch immer wieder. Sprich, also das ist ein großes Problem.
Viele Menschen erinnern sich noch an den Tsunami in Japan im Jahr 2011, der, ausgelöst durch ein Seebeben, Fukushima überrollte. Mehr als 18.000 Menschen verloren damals ihr Leben. Unter anderem zerstörte der Tsunami auch das dortige Atomkraftwerk. Bis heute werden die zerstörten Reaktoren mit Wasser gekühlt. Das radioaktiv verseuchte Wasser wird derzeit in Tanks gelagert, die aber schon bald voll sein werden. Wohin geht es dann? In den Ozean? Erdgeschichtlich spielen Tsunamis eine wichtige Rolle. Die großen Wellen machen die submarinen Bewegungen des Erdmantels sichtbar. Zeichen einer Kontinentalverschiebung, erzählt Martin Frank von Geomar in Kiel.
Tsunamis ist sicherlich nichts Ungewöhnliches, weil die Tsunamis werden ja immer dann ausgelöst, die großen zumindest, wenn zwei Platten sich sozusagen miteinander verhaken. Die großen dramatischen Prozesse am Ozeanboden, die auch die Struktur und das Aussehen der Ozeanbecken ändern, das passiert tatsächlich an den aktiven Plattengrenzen. Entweder da, wo Ozeankruste neu gebildet wird oder da, wo eine Kruste unter die andere drunter rutscht.
Die geologisch jüngsten Erdschichten befinden sich am Ozeanboden. Hier bricht die Erdkruste immer wieder auf und bildet neue Erdmassen. Der Himalaya und andere Gebirgsketten sind hingegen erdgeschichtlich deutlich älter.
Seit ungefähr 30 bis 50 Millionen Jahren ist ja so, dass Indien mit Asien kollidiert und dabei der Himalaya aufgefaltet wird. Da war zwischendurch mal ein Ozean, der dabei verschwunden ist.
Apropos Ozean. Die große Wassermasse bedeckte vor Milliarden Jahren weit mehr als 70% des Globus, stellte Martin Frank fest. Dann teilten sich die Superkontinente zu mehreren kleinen Landmassen. Das Wasser war dasselbe und auch wieder nicht, denn es bildeten sich mehrere Ozeane heraus. Von wie vielen Ozeanen sprechen die Meeresforscher heute? Und ist Ozean gleich Meer? Der maritime Meteorologe vom Helmholtz-Zentrum in Kiel, Mujib Latif.
Im Prinzip ist ein Meer auch ein Ozean. Das ist so ein bisschen im Sprachgebrauch unterschiedlich. Es gibt drei Ozeane. Das ist eben der Atlantische Ozean, dann der Pazifische Ozean und der Indische Ozean. Aber dann gibt es eben auch sogenannte Randmeere, wie zum Beispiel die Nordsee oder die Ostsee. Und deswegen geht es etwas durcheinander. Aber im Prinzip unterscheiden wir tatsächlich nur diese drei großen Ozeane.
Der Potsdamer Atmosphärenphysiker und Polarforscher Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut rechnet laut vor und kommt auf insgesamt 4 Ozeane.
Oh, da muss ich nachzählen. Also Atlantik, Indischer Ozean, Pazifik, Arktischer Ozean würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Dann die kleineren Ozeane wie Mittelmeer und Nordsee braucht man, glaube ich, dabei nicht zu zählen. Also an großen sind es ja tatsächlich Atlantik, Pazifik, Indischer Ozean und Arktischer Ozean, würde ich sagen.
Letztendlich unterscheiden wir im Prinzip heute 5 Ozeanbecken.
Erhöht der Paläo-Ozeanograf Martin Frank die Anzahl der Ozeane?
Das ist im Prinzip ist der Atlantik, der Pazifik, der Indik, der Arktische Ozean und dann gibt es noch den Südozean um die Antarktis herum.
Gerhard Herndl von der Universität Wien nähert sich der Frage geomorphologisch an.
Es gibt dann diese Ozeanbecken, die großen, das ist der Pazifik, das ist das größte ozeanische Becken, dann das zweitgrößte ist das Atlantische Becken und dann den Indischen Ozean. Das sind die drei großen Ozeanbecken. Und im Norden gibt es dann natürlich diese Arktische See und die Arktische See wird ja gespeist teilweise auch vom Atlantik, vom Golfstrom, da fließt ja auch Wasser rein. Das ist auch nicht abgeschlossen. Keines dieser Ozeanbecken ist abgeschlossen. Die sind alle verbunden durch die sogenannte thermohaline Zirkulation.
Die sogenannte thermohaline Zirkulation ist eine Kombination von Meeresströmungen, die vier der fünf Ozeane miteinander verbindet und sich dabei zu einem globalen Kreislauf vereint. Die Einteilung der Ozeane ist ein künstlicher Versuch zur Kategorisierung, genauso wie die Unterscheidung zwischen Meer und Ozean, meint Antje Boetius. Sie ist Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Deutschland.
Wenn wir von Ozean sprechen, dann meinen wir oft die großen, weiten Meere, den Pazifischen Ozean, den Atlantischen. Meere ist so ganz allgemein. In Deutschland zum Beispiel, wenn man vom Meer spricht, da denkt man zuerst mal an die Nordseeküste oder sowas. Also es gibt eigentlich keine wissenschaftliche oder technische Definition, die jetzt Meere und Ozeane voneinander abgrenzt.
Allerdings klassifizieren die Wissenschaftler und Ozeanographen sehr wohl Meerestypen, die sich von Natur aus voneinander unterscheiden. Lars Guto vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
Man grenzt in der Regel den Ozean und die Schelfmeere ab. Das ist ja so, wenn man sich von Land aus Richtung Ozean bewegt, dann befindet man sich erstmal im flachen Küstengewässer. Und dann kommt man an den sogenannten Kontinentalsockel, wo es also steil wie in ein Gebirge runtergeht in die Tiefsee. Und an der Stelle spricht man vom Übergang von den Schelfmeeren in die Ozeane.
Lars Guto hat noch genau vor Augen, wie er bei einer Exkursion diese Kante zwischen Schelfmeer und Ozean selbst erlebt hat.
Also ich habe das mal sehr anschaulich gesehen. Wir sind im Forschungsschiff gefahren vom Mittelmeer durch die Straße von Gibraltar und sind dann noch weiter nach Westen gefahren. Dann sagt der Kapitän zu mir, jetzt guck mal hier aufs Echolot, gleich wird es spannend. Und dann konnte man wirklich sehr schön sehen, das Schiff fuhr und dann waren wir so bei 500, 600, 700 Meter und plötzlich zack ging es runter auf 2000 Meter. Das ist, als wenn sie vor den Alpen stehen und sich diese Berge vor ihnen aufbauen. Das ist wirklich eine ganz tiefe Kante.
Die Kontinente sind auch heute noch in Bewegung. Die Dynamik dazu entsteht im Meer, bestätigt der Paläo-Ozeanograf Martin Frank aus Kiel.
Tatsächlich sind die Ozeanböden mit die jüngsten geologischen Einheiten, die wir auf der Erde haben. Das liegt nämlich daran, dass der Ozeanboden ständig neu an den mittelozeanischen Rücken nachproduziert wird. Da ist also die jüngste Ozeankruste sozusagen. Aber die verschwindet am anderen Ende in den Zonen, wo sich die Platten untereinander schieben, auch wieder. Und dieser Zyklus, der dauert so ungefähr maximal 200 Millionen Jahre, was auf erdgeschichtlichen Zeitskalen nicht so furchtbar alt ist. Das heißt, der älteste Ozeanboden, den wir momentan auf der Erde haben im Nordpazifik, der ist etwa 200 Millionen Jahre alt. Aber die große Dynamik, die auch mit Erdbeben und so verbunden ist, die wird tatsächlich über den Ozean angetrieben.
In den Ozeanen gibt es Gebirgszüge, unter Anführungszeichen. Entlang der sogenannten mittelozeanischen Rücken gehen die Kontinentalplatten auseinander.
Ostafrika zum Beispiel, der ostafrikanische Graben, ist so ein entstehendes neues Ozeanbecken. Da gibt es noch kein Ozean heute, aber da ist ein Drift, wo die Platten auseinandergehen. Irgendwann in ein paar Millionen Jahren wird da ein Ozeanbecken sein. Und da, wo es heute hauptsächlich zusammengeht, da sind immer Gebirge.
Dass Meere genauso wie Kontinente, Luft und Boden, je nach Klimazone, ganz spezielle Lebensformen hervorbringen, begeistert den Freitaucher Christian Redl bei jedem Tauchgang. Er beobachtet dabei aber auch Verletzungen und Bedrohungen, die auf den Ozean einwirken.
Würde man den Ozeanen eine Atempause im wahrsten Sinne des Wortes geben, dann können sie dich auch wieder erholen. Und das ist eigentlich das, was mir Hoffnung gibt, weil vor ein paar Jahren, muss ich ehrlich gestehen, war ich schon so verzweifelt, wo ich geglaubt habe, es gibt keine Hoffnung mehr für die Ozeane. Wenn man sich aber diese Entwicklung anschaut, eben gerade in Ägypten haben wir das wirklich sehr schön gesehen, wo man gemerkt hat, auf einmal die Delfine kommen wieder näher in die Küsten. Es gibt wieder mehrere Haie, die man beobachten kann. Das heißt, die Population hat sich einfach erholt. Dann gibt es doch noch Hoffnung dafür.
Patient, Ozean, Sie hörten die erste Folge einer Reihe von Ilse Huber, die Zitate las Andreas Maurer. Eine Sendung zum Ö1-Jahresschwerpunkt Jahrzehnt der Ozeane. Dazu ein Buchtipp, Das Meer, der Mensch und das Leben von Mojib Latif ist im Verlag Herder erschienen.